SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie Katharina Borchert. Guten Abend. Der größte Literaturaufreger war diese Woche WDR 3. Sie haben es sicherlich gehört. Der Sender will Rezensionen streichen. Dagegen hat sich Widerstand formiert. Auf der Petitionsplattform change.org haben innerhalb weniger Tage ein paar tausend Menschen unterschrieben und protestiert gegen Niveauabbau im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Behalten auch Sie Ihren Sender und Ihr Programm kritisch im Blick, natürlich auch uns, denn schließlich bezahlen Sie ja auch dafür. Der zweitgrößte Aufreger der Woche war die Absage der Leipziger Buchmesse. Die war ohnehin schon in den Mai verschoben worden. Nun wurde sie Corona-bedingt ganz abgesagt. Sehr verständlich. Und doch auch sehr schade. Der drittgrößte Aufreger war dann aber auch schon der neue Roman von Franz Hobel. Das findet zumindest mein Kollege Carsten Otte. Und er wird nach der Musik vom Ensemble Fis Fus erklären, warum. Als am 6. Januar ein Mob das amerikanische Kapitol stürmte, sah man auf den Fernsehbildern nicht nur, im doppelten Sinne, wütende Menschen. Man sah auch das Kapitol selbst, und zwar von innen, die Ausstattung, das Dekor. Schwere Vorhänge, großformatige Gemälde. Eines dieser Gemälde heißt Discovery of the Mississippi by De Soto, die Entdeckung des Mississippi durch De Soto. Darauf reitet der spanische Eroberer Hernando de Soto auf einem prächtigen Schimmel durch ein Indianerdorf, in dem vor allem die halbnackten Indianerinnen ins Auge stechen, die sich ängstlich aneinander klammern. Ist ja wirklich immer die Frage, was man sich so an die Wand hängt und was man damit ausdrücken will. Aus heutiger Sicht ist de Soto nichts anderes als ein Verbrecher, ein Mörder und Plünderer. So sieht das auch der österreichische Autor Franz Hobel, der gerade einen Roman über de Soto geschrieben hat. Die Eroberung Amerikas ist der Titel. Mein Kollege Carsten Otte hat den Roman kritisch gelesen.
Am Anfang des Buchs, das Franz Hobel einen Roman nach wahren Begebenheiten nennt, steht ein Porträtbild. In glänzender Rüstung präsentiert sich der spanische Konquistador Hernando de Soto, sozusagen ein Eroberer, wie er im Buche steht. Unter dem Bild ein Zitat von Joseph Conrad aus seinem Roman Herz der Finsternis.
Eroberer haben sich noch nie mit Ruhm bekleckert.
Das gilt auch und vor allem für die Hauptfigur in Die Eroberung Amerikas, die Franz Hobel auf gut Deutsch Ferdinand de Soto nennt. Damit markiert der Autor eine gewisse Distanz zum historischen Vorbild, auch wenn die Eckdaten übereinstimmen, wie Franz Hobel im Nachwort versichert.
Natürlich handelt es sich hier um einen Roman. Manchmal habe ich geflunkert und einiges erfunden, aber grundsätzlich wollte ich die Geschichte möglichst wahrhaftig erzählen.
Mit jener Geschichte ist eine der größten Expeditionen des 16. Jahrhunderts gemeint. 1538 gab die spanische Krone dem Kriegshelden de Soto den Auftrag, La Florida zu erobern, zu bevölkern und zu befrieden. Florida war im damaligen Sprachgebrauch das gesamte Land nördlich von Mexiko. Schon vor der großen Florida-Reise hatte de Soto viel erreicht. Er war bereits bei der Eroberung Panamas und Nicaraguas dabei und zusammen mit dem besonders rücksichtslosen Francisco Pizarro führte er im heutigen Peru blutige Schlachten gegen das Volk der Inka. Parallel zur Expedition, die von Gomera nach Kuba und schließlich über Florida in die heutigen Südstaaten der USA führt, erzählt Franz Hobel die Geschichte eines Gerichtsverfahrens, das im Hier und Jetzt angesiedelt ist. Ein New Yorker Anwalt klagt im Namen aller indigenen Stämme gegen die Vereinigten Staaten und verlangt radikale Wiedergutmachung für historische Verbrechen.
Sie bezichtigten die USA der illegitimen Landnahmen, wollten eine Rückgabe des gesamten Bundesgebietes, und zwar einschließlich Alaska und Hawaii, sowie aller beweglichen und unbeweglichen Güter.
Der zuständige Richter hält das Verfahren für völlig idiotisch, doch Franz Hobel nutzt seine literarischen Freiheiten und lässt den Ausgang des Prozesses durch ein paar juristische Winkelzüge keineswegs eindeutig erscheinen. Trotzdem wirkt dieser Handlungsstrang nicht überzeugend. Die Aktualität der historischen Ereignisse, die unfassbare Ungerechtigkeit der Eroberungsfeldzüge, die auch bis heute nachwirken, hätten nicht durch diesen etwas dünnen Jura-Klamauk illustriert werden müssen. Ohnehin krankt der Roman ein wenig an Überdeutlichkeit, was vor allem an einer Erzählinstanz liegt, die als eine Art allwissender Moderator zwischen den Ebenen hin und her schaltet. Manchmal geht es direkt von einem Geburtsbett in den Gerichtssaal.
Es war ein Junge, der zu Ehren des Otos den Namen Ferdinand erhielt. Lassen wir den Leuten Zeit, sich an diesem Säugling zu erfreuen, und schauen wir, wie es um die Restitution der USA an die Indianer steht.
Gerade diese Übergänge des zwar politisch nicht immer korrekten, dann aber doch moralisierenden Bänkelsängers sind nicht besonders elegant. Das wollen sie auch gar nicht sein. In diesem Roman sollen die Szenen nahezu ausnahmslos drastisch dargestellt werden. Ständig haben irgendwelche Leute Flatulenzen. Wenn etwas die Zeit der Eroberungsfeldzüge und die Welt der modernen Globalisierung verbindet, so scheinen es heftige Darmwinde zu sein. So plausibel es ist, die Welt als stinkendes Irrenhaus zu beschreiben, die fehlenden Nuancen werden auf die lange Strecke zum Erzählproblem. Denn so werden durchaus interessante Nebenfiguren, die sich zum ruppigen Sound hätten querstellen können, zu dekorativen Farbtupfern im ansonsten blutrot eingefärbten Schlachtengemälde. De Soto jedenfalls scheitert auf ganzer Linie, weil sich die Spanier als schlechter erweisen, während sich die Ureinwohner zunehmend. Sie kennen das Terrain besser und bewegen sich in den Sumpfgebieten geschickter als die schwerfälligen Besatzer. Die Truppe wird von Woche zu Woche dezimiert, die erhofften Reichtümer, etwa ein erträumtes Goldland, sind nicht in Sicht. Dermaßen verschlungen sind die Wege der Expedition, dass bis heute darüber gestritten wird, welche Orte De Soto tatsächlich aufgesucht hat. Kaum war der Mississippi entdeckt, stirbt der geschwächte Anführer. Und der Erzählergott fällt ein gnädiges Urteil.
Es waren Männer wie er, die der weißen Spezies und dem Christentum die Vorherrschaft über die Welt sicherten. Trotz der Schrecken, die seine Truppe verbreitete, war die Leistung dieser Leute übermenschlich.
Warum Franz Hobel zum Schluss auch noch ein Loblied auf das männliche Durchhaltevermögen singt, ist schwer nachzuvollziehen. Im Nachwort gibt der Autor zu, ohne das beherzte Eingreifen des Verlegers wäre das Buch bestimmt doppelt so dick geworden. Schon in dieser Fassung mit rund 550 Seiten gibt es leider Längen und Wiederholungen. Vor allem viele grausame Szenen, die vergangene Gesellschaften durchaus realistisch beschreiben, in der Lektüre dann aber doch sowohl ermüdend als auch abstoßend sind. Vor allem, wenn das Schlachten noch mit einer flapsigen Bemerkung garniert wird.
Am Ende des Scharmützels lagen 12 Eingeborene tot am Boden. Kein guter Beginn für einen bilateralen Austausch.
In seinem großen Roman »Das Floß der Medusa« vermochte sich Franz Hobel in den entscheidenden Momenten des ebenfalls wüsten Stoffs sprachlich zurückzuhalten, um immer noch genug barockböse Fabulierlust zu bieten. In seiner »Eroberung Amerikas« findet er für den wahrlich interessanten Stoff aber keine angemessene Form.
Carsten Otte besprach Die Eroberung Amerikas, den neuen Roman von Franz Hobel. Diese Woche erschienen im Zschollner Verlag. Jiddische Literatur war bei uns lange vergessen. Der Holocaust tötete nicht nur die Menschen, sondern zerstörte auch weite Teile einer alten Kultur, Sprache und Poesie. Jetzt aber erlebt die jiddische Literatur eine zarte Renaissance. Meisterwerke des Jiddischen, das übrigens eine Abzweigung aus dem Mittelhochdeutschen ist, werden erstmals ins Deutsche übersetzt. Sehr aktiv ist dabei die Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein, die in Boston lebt. Sie hat Scholem Yankev Abramowitsch und ganz aktuell auch Chaim Grade ins Deutsche übertragen. Inzwischen arbeitet sie an einer vierbändigen Kulturgeschichte der jiddischen Literatur. Guten Tag, Frau Klingenstein. Hallo nach Boston.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Ja, Frau Klingenstein, die Juden, die trugen ja zwei Sprachen durch die Welt. Das eine war Hebräisch, das andere war Jiddisch. Hebräisch war so die Sprache der Kultivierten, oder? Während Jiddisch mehr so als Volkssprache galt, als Sprache für den Markt und für das Haus. Stimmt das so?
Also die Juden waren im Prinzip im Verlauf ihrer gesamten Geschichte immer mehrsprachig. Wo immer Juden sich aufhielten, nutzten sie die Landessprache. Und in Osteuropa, darüber sprechen wir ja heute, existierten Hebräisch und Jiddisch nebeneinander, wobei Hebräisch die vornehmere, edlere Sprache war. Und jeder angehende Schriftsteller wollte natürlich hebräische Gedichte schreiben, die mindestens so gut waren wie die Psalmen. Aber Jiddisch war die Sprache, die gesprochen wurde. Und Hebräisch die Sprache der Torah, der Mishnah, der Dinge, mit denen man sich als Intellektueller befasste. Und daher hatte Jiddisch den Ruf der Küchensprache.
Ja, Küchensprache. Trotzdem entwickelte sich eine jiddische Literatur. Einer der sogenannten Stammväter des jiddischen Romans, das ist Sholem Yankev Abramowitsch. Der schrieb und wirkte vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so in der Region Litauen, Weißrussland, Ukraine. Das ist ein Klassiker, den Sie für uns auch wiederentdeckt haben. Was hat er denn Großartiges für die jiddische Sprache bewirkt?
Also erstmal war Abramowitsch ein wunderbarer Lehrer und hatte das Herz an der richtigen Stelle und fand es ein bisschen lächerlich, dass junge Leute gedrechselte hebräische Gedichte schrieben, wenn es da ein potenzielles jiddisches Lesepublikum von 5 Millionen, 6 Millionen Leuten gab, die wirklich andere Sorgen hatten. Und er brachte das zu Wege, dass er 1862 in Odessa eine jiddische Zeitung gründete. Und er begann dann 2 Jahre später, 1864, in dieser Zeitung einen Fortsetzungsroman als Lebensbericht aus der jiddischen Provinz zu schreiben. Und dieser Bericht, hieß das Das kleine Menschele, der kleine Mensch, fand ein unglaubliches Echo. Und was Abramowitsch dann vor allem seinen hebräischen Kollegen in den nächsten Werken zeigen wollte, war, dass man in jiddischer Sprache sehr witzige und auch sprachlich sehr subtile, fiktionale Werke schreiben konnte. Und dass die jiddische Sprache sich vor der hebräischen Sprache überhaupt nicht genieren musste.
Ein sehr witziger Roman von Sholem Yankev Abramowitsch, das ist der Roman Die Reisen Benjamins des Dritten. Diesen Roman, den haben Sie ja vor ein paar Jahren auch ins Deutsche übersetzt. Der liegt jetzt im Hansa Verlag vor. Und darin geht es um den Juden Benjamin, der lebt irgendwo in einem osteuropäischen Dorf und der reist mit seinem Freund Senderle zusammen aus, also aus der Enge, um auf Reisen zu gehen. Wo reisen die beiden denn hin? Und was hat Sie an diesem Roman so fasziniert, dass Sie dachten, den will ich unbedingt übersetzen?
Also diese Masoyes Binyomin Hashlishi, wie dieser Roman auf Jiddisch heißt, Die Reisen Benjamins des Dritten, der gehört zu den ganz großen Meisterwerken der jüdischen Literatur. Jeder in Osteuropa, jeder jüdische Leser kannte dieses Buch, so wie wir heute, sagen wir mal, Kafkas Verwandlung kennen. Und bei Abramowitsch werden 2 Juden aus der ukrainischen Provinz in ganz große Weltreisende verwandelt, die Richtung Osten aufbrechen, um auf den Spuren Alexanders des Großen die roten Juden, also die Armee des Messias, zu finden. Und diese roten Juden, also die Armee des Messias, die soll kommen, um die russischen Juden vor den Pogromen zu retten. Und als Reiseführer und Landkarten dienen den beiden Helden, die heißen Benjamin und Senderle, berühmte jüdische Reiseberichte aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Und das ist natürlich wahnsinnig komisch.
Nicht mehr ganz aktuell.
Klar, ja, erinnert klar an Don Quixote, der die Welt ja auch nur durch Bücher sieht. Doch das Thema, das Abramowitsch in diesem Roman von 1878 unter dem Deckmäntelchen der Komik eigentlich ganz ernsthaft anspricht, ist, welche Rettungsmöglichkeiten gab es denn für russische Juden in der Zeit der zunehmenden Pogrome wirklich? Denn es war ja nun klar, dass der Messias nicht kommen würde. Und darum geht es in diesem Roman. Was kann man tun? Es ist noch vor dem Zionismus. Was kann man tun? Und das war etwas, was Abramowitsch in diesem Roman anstoßen wollte, dass die Juden, russischen Juden darüber nachdenken, wie sie sich politisch verhalten sollen.
Also eine erstmal humoristische Geschichte mit einem durchaus bitteren Kern.
Absolut.
Ja. Abramowitsch, der nannte sich auch Mendele Moichaschvorim. Das heißt so viel wie Mendele, der Buchhändler. Und unter diesem Namen und als solcher hat er seine Bücher auch immer mit einem gewitzten Vorwort ausgestattet. Auch diesen Roman Die Reisen Benjamins des Dritten. Mendele, der Buchhändler, so heißt auch ein umfangreiches Buch, das Sie 2014 im Harasowitz Verlag publiziert haben. Das ist eigentlich ein wissenschaftliches Werk, aber doch sehr anschaulich verfasst. Und es ist auch eine kleine Kulturgeschichte der jiddisch-ukrainischen Literatur im 19. Jahrhundert. In dieser Region lebte Abramowitsch damals ja und da wanderte er herum. Wie haben Sie dafür eigentlich recherchiert?
Also ich habe erstmal einfach alles gelesen, was es von und über Abramowitsch gibt. Also zuerst natürlich sein Werk, das sind 18 Bände und sehr, sehr viele Briefe. Darüber hinaus gibt es natürlich Berichte von Zeitgenossen über Abramowitsch. Die muss man halt finden und daraus habe ich dann eben meine Biografie gewoben.
Und seine Literatur, die Sie gelesen haben, die haben Sie auf Jiddisch gelesen? Wo findet man denn heutzutage noch also ältere und auch neuere jiddische Literatur? Also gibt es da zum Beispiel bei Ihnen in den USA Archive, Bibliotheken, Buchhandlungen? Wie kommen Sie an die Bücher?
Also alle großen Universitätsbibliotheken, also auch in Deutschland, haben natürlich jiddische Bücher. Man kann da hin und die sich ausleihen. In Amerika ist es allerdings so, wenn man selber eine Bibliothek erwerben möchte und auch jiddische Bücher besitzen möchte, dann kann man das online natürlich antiquarisch kaufen. Ich habe selbst so 2010, also vor etwa 10 Jahren, angefangen, eine jiddische Bibliothek aufzubauen. Das habe ich meist über eBay gemacht. Und ich besitze jetzt etwa 3000 Bände. Inzwischen ist der Markt etwas leer gefischt, ist ja klar, weil solche Dinge nicht mehr nachgedruckt werden. Die beste Möglichkeit, allerdings sehr schnell und auch umsonst an jiddische Bücher zu kommen, ist das digitale Archiv des jiddischen Bücherzentrums. Also das ist auf Englisch das Yiddish Book Center und das ist in Amherst, Massachusetts. Und wenn man da aufs Internet geht und man gibt ein Steven Spielberg Digital Yiddish Library, also Steven Spielberg Digital Yiddish Library, dann kommt man dahin und da gibt es 12.000 jiddische Bücher, die sind digitalisiert und die kann man lesen und sich runterladen. Also es gibt eine riesige jiddische Literatur und die ist auch jedem zugänglich. Allerdings muss man natürlich die hebräischen Buchstaben lesen können, da Jiddisch natürlich in hebräischen Buchstaben geschrieben wird. Aber das dürfte ja kein Problem sein, 22 Buchstaben zu lernen.
Genau, ein sehr überschaubares Alphabet, so wie das unsere auch.
Ja, klar.
Es ist sehr wenig jiddische Literatur ins Deutsche übersetzt. Also ich glaube nur ein kleiner Teil von 2% oder so. Man muss also, wenn man sich mit jiddischer Literatur wirklich vertieft befassen will, muss man Jiddisch auch wirklich lesen können. Wo findet denn aktuell die maßgebliche Forschung zur jiddischen Literatur statt? Ist das in den USA oder ist das in Israel? Ist das noch in Osteuropa?
Also jiddische Studien sind ja schon relativ lange ein etabliertes akademisches Forschungsgebiet. Es gibt in Deutschland 2 Lehrstühle, dezidiert für jiddische Literatur und Kultur. Einer in Trier und einer in Düsseldorf. Es gibt in Potsdam gelegentlich Veranstaltungen zur jiddischen Sprache. In Israel und in Amerika ist natürlich die Forschung sehr viel größer, sehr viel verbreiteter. In Deutschland ist die Forschung relativ historisch ausgerichtet und in Amerika relativ radikal und zeitgenössisch ausgerichtet, weil Jiddisch dort auch eine größere Präsenz, starke kulturelle Präsenz hat und viele Juden natürlich persönliche Verbindungen haben. Also in Deutschland, wo die jüdische Präsenz etwas weniger stark ausgebreitet ist und Jiddisch auch keine so große Rolle spielte im 20. Jahrhundert, ist die Forschung stark historisch, stark germanistisch ausgerichtet und das ist in Amerika natürlich ganz anders. Also da gibt es relativ wenig Verbindungen. Es geht natürlich sehr viel ins Deutsche übersetzt worden. Sie haben erwähnt 2%, vielleicht sind es jetzt inzwischen auch 3% der jiddischen Literatur sind übersetzt worden. Man kann auf Deutsch doch relativ gut auch einen Zugang zur jiddischen Sprache finden. Die großen Klassiker wurden übersetzt, Mendele, Sholem Aleichem, Yitzchok Leib Peretz, Sholem Asch, Josef Opatoshu, David Bergelson, die sind alle relativ gut im Deutschen präsent. Und da kann man einfach erstmal auch anfangen, diese Autoren zu lesen in deutscher Sprache.
Ja, es gibt einige Übersetzer aus dem Jiddischen. Sie sind da nicht die Einzige. Trotzdem finde ich, dass Ihre Werke jetzt auch gerade in den letzten Jahren wirklich eine Tür aufstoßen zur jiddischen Literatur. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Trotzdem, es gibt zum Beispiel Alexander Eliasberg, es gibt Paul Badde, Armin Either, Sophie Lichtenstein, Sigrid Beisel, um nur einige Jiddisch-Übersetzer zu nennen. Mein Eindruck ist, da kommt literarisch in den letzten Jahren was in Bewegung. Sehen Sie das auch so?
Das Problem ist eigentlich nicht die Verfügbarkeit von Übersetzern. Es gibt jetzt inzwischen sehr, sehr viele sehr gut ausgebildete Übersetzer, auch sehr junge Leute. Sophia Lichtenstein haben Sie gerade erwähnt, etablierte Autoren, Übersetzerinnen wie Sigrid Beisel. Man könnte hier auch noch den 2016 verstorbenen Hubert Witt nennen, der wirklich der in der DDR arbeitete, war Lektor beim Reklamverlag dort und hat sehr, sehr gute Übersetzungen aus dem Jiddischen gemacht. Das Problem ist die Bereitschaft von Verlagen, jüdische Autoren zu drucken. Ich hatte mit den Reisen Benjamins des Dritten wahnsinniges Glück. Ich bin über den Romancier Karl-Heinz Ott an den Hansa-Verlag geraten und da gibt es diese wunderbare Reihe klassischer Neuübersetzungen und da passte dieser Roman von Abramowitsch eben sehr gut rein. Und da steht er jetzt eben in der Gesellschaft von Cervantes und Flaubert und Zola und Turgenev und Josef Conrad und fühlt sich da sehr wohl. Man muss ja auch einen Kontext für jiddische Autoren finden. Man möchte ja nicht nur, dass jiddische Literatur in irgendeiner Ecke wahrgenommen wird, sondern sie soll zentral. Es ist eine ganz großartige Literatur, die das Recht hat und berechtigt ist und literarisch berechtigt ist, neben der russischen Literatur zu stehen und neben der französischen Literatur zu stehen. Und diese Möglichkeit hatte ich dann eben mit der Publikation der Reisen Benjamins des Dritten. Aufnahmebereit war und ist auch die von Hans Magnus Enzensberger gegründete andere Bibliothek. Da durfte ich jetzt eben gerade im Dezember 2020 zwei lange Erzählungen von Chaim Grade veröffentlichen.
Ja, Chaim Grade, das Buch heißt Von Frauen und Rabbinern. Wir haben es am Freitag auch in der Lesenswertkritik besprochen. Es gab eine Kritik von Christoph Schmelzle. Diese Kritik kann man auch auf unserer Homepage natürlich noch nachhören. Also, Von Frauen und Rabbinern heißt der Band. Der ist auch wirklich ausnehmend schön gedruckt in Schwarz-Weiß und in einem Orangeton. Und es sind eben zwei lange Erzählungen von Chaim Grade drin, die in jüdischen Gemeinschaften in Litauen spielen, im rabbinischen Milieu in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was zog Sie denn zu Chaim Grade?
Also erstmal ist Chaim Grade im Jiddischen ein ganz großartiger Stilist und er ist auch, das war für mich das Faszinierende, einer der ganz wenigen jiddischen Schriftsteller, die auch die religiöse Welt sehr gut kannte. Er lernte 9 Jahre lang in einer Talmud-Hochschule und verließ die religiöse Welt erst 1933, also er ist 1910 geboren, weil er Dichter werden wollte, ein jiddischer Dichter werden wollte. Und in seinem Werk beschreibt er die Konflikte des religiösen Judentums, insbesondere das Problem der Strenge. Wie streng muss man sein, um eine Gruppe, also um die Juden zusammenzuhalten? Und was konstituiert eigentlich eine Gruppe, eine soziale Gruppe, eine religiöse Gemeinschaft? Und das sind auch Fragen, mit denen wir es heute jeden Tag zu tun haben. Wenn Sie ein Land oder eine bestimmte Art von Gesellschaft wollen, brauchen Sie Grenzen und Sie brauchen Regeln. Und darum geht es auch im Judentum. Wie streng muss man sein? Wie stark muss man auf die Einhaltung der Gesetze beharren, um die jüdische Gemeinschaft im Exil, in der Moderne zusammenzuhalten? Und das Zweite, was für mich bei Grade sehr faszinierend war, ist, dass er ein ungemein raffinierter psychologischer Beobachter ist und einer der wenigen jüdischen Schriftsteller ist, die ja auch Frauengestalten auf ungemein kluge und subtile Weise entwickeln und darstellen kann. Und das hat mich gerade bei ihm sehr fasziniert.
Chaim Grade wirkte vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also schon in der Moderne. Wie ist es denn heute mit dem Jiddischen? Wird heute noch viel Jiddisch gesprochen und geschrieben? Also der Staat Israel zum Beispiel, der hat sich ja gegen das Jiddische als Landessprache entschieden und für das Hebräische, also für die historische Sprache des Judentums. Ja, man denkt bei Jiddisch vielleicht noch so an orthodoxe Gemeinschaften in Brooklyn, wo die Sprache vielleicht überlebt hat. Aber ansonsten?
Ja, während der Corona-Krise haben wir jetzt festgestellt, dass sehr viele junge Leute aus aller Welt eigentlich Jiddisch lernen wollen. Natürlich, also ist klar, dass der Staat Israel sich für das Hebräische entschieden hat, weil, wie ich ja schon eingangs sagte, die großen Gründungsdokumente, Tora und natürlich dann die ganzen Gesetzeskodizes in hebräischer Sprache sind und man braucht, jedes Volk braucht eine Staatsverfassung und das Jiddische sich natürlich als Verkehrssprache, Geschäftssprache in Osteuropa entwickelt hat. Heute sind es natürlich besonders die ultraorthodoxen Juden, die Chassidim und die Haredim, die Jiddisch in ihren Gemeinschaften sprechen, auch als Zeichen des Zusammenhalts, was ich auch schon eben angesprochen habe, das Problem in einer zentrifugalen und sehr modernen Welt, eine Gruppe zusammenzuhalten. Und hier gibt es dann eben die Sprache, die als Binde, als Glue, als Uhu sozusagen fungiert. Und was die Corona-Pandemie uns gezeigt hat, indem alle Kurse online und auf Zoom stattfinden, ist, dass sich die Zahl der Studenten, die in Jiddischkursen studieren, vervierfacht und verfünffacht hat. Und ich habe selbst solche Kurse mitgemacht, jetzt insgesamt 9, weil man da beim jüdischen Muttersprachlern studieren kann. Und ich sehe da, dass da ganz junge Leute, da sind vielleicht 50 Leute in so einem Kurs, und die kommen aus aller Welt. Da gibt es Studenten, die aus Buenos Aires und aus St. Petersburg und aus Moskau und aus Deutschland und natürlich überall aus den Vereinigten Staaten. Und das ist eine ganz lebhafte, ganz lebendige, ganz junge Gruppe. Die Leute sind im Schnitt 30 Jahre alt.
Das sind ja gute Nachrichten. Susanne Klingenstein, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir sprachen über die Bücher Mendele, der Buchhändler von Susanne Klingenstein, Harrassowitz Verlag. Scholem Yankev Abramowitschs Roman Die Reisen Benjamins des Dritten, Hansa. Und Chaim Grades zwei Erzählungen von Frauen und Rabbinern, erschienen in der anderen Bibliothek. Sie finden dieses Gespräch auch noch einmal zum Nachhören auf unserer Homepage swr2.de und natürlich auch eine Liste der erwähnten Bücher. Plus zwei weitere Lesetipps von Susanne Klingenstein, zwei ganz hervorragende jiddische Familienromane. Viel Spaß beim Stöbern. Haben Sie Liebeskummer, eine Trennung zu verkraften, oder sind Sie einfach nur total erschöpft von dieser nicht enden wollenden Pandemie? Der Poesie-Doktor weiß Rat. Consultation poétique, poetische Konsultationen, heißt das Telefonangebot des Théâtre de la Ville in Paris. Zwischen 10 Uhr morgens und 7 Uhr abends stehen Schauspielerinnen und Schauspieler bereit, um poetischen Rat zu geben, und zwar kostenlos. Zunächst nur auf Französisch, inzwischen aber machen auch Schauspieler aus anderen Ländern mit. Hebräisch, Spanisch, Deutsch, dies und noch viel mehr hat das Théâtre de la Ville in petto. Einen Termin kann man sich über die Homepage des Theaters buchen. Meine frankophile Kollegin Katrin Hondl hat es ausprobiert.
Oui, allô?
Oui, bonjour, je souhaite parler à Catherine, s'il vous plaît.
C'est moi.
Das Telefon klingelt pünktlich zum gebuchten Termin. Gut gelaunt stellt sich meine Poesieberaterin vor. Gaëlle vom Théâtre de la Ville. Wie es mir geht, fragt sie. Naja, geht so. Pandemiemüdigkeit. Da sei ich ja nicht die Einzige, meint Gaëlle fröhlich. Und es geht los mit der Poesie-Sprechstunde. Erstmal prosaisch mit Fragen nach meiner Wohnsituation, Familie, Arbeit. Und ich erzähle von meinem Sohn, der am Morgen so enttäuscht war, weil die Abiturprüfungen in Frankreich nun doch abgesagt wurden, vom Reisen, das fehlt, vom immer gleichen pandemischen Homeoffice-Alltag. Gaëlle versteht, was ich meine.
Die ganze Zeit ist man am gleichen Ort und alles wird eins. Alltagsleben, Familienleben, Arbeitsleben vermischen sich. Es gibt keine Abgrenzung mehr. Die Bewegungsfreiheit fehlt. Das ist ganz schön schwer auszuhalten.
Gaëlles einfühlende Worte tun gut. Aber ist für sie nicht alles noch viel schlimmer, als Schauspielerin nicht mehr auf der Bühne, sondern in der poetischen Telefonberatung zu arbeiten?
Ach, das kommt auf den Tag an und natürlich auch auf die Menschen. Wir funktionieren ja alle unterschiedlich, aber ich bin tendenziell optimistisch. Das Glas ist für mich immer halb voll. Und ich sage mir auch, das wird ja nicht ewig so weitergehen. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Poesie mich ganz stark am Leben hält.
Und damit nimmt Gaëlle die Gesprächsführung wieder in die Hand. Was mir Poesie bedeute, fragt sie, ob ich Lyrik lese, welche Dichterinnen oder Dichter ich mag. Als ich Baudelaire nenne, freut sie sich.
Ah, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich bin Baudelaire-Fan, er ist mein Lieblingsdichter. Kennen Sie sein Grab auf dem Montparnasse-Friedhof? Für mich ist das ein ganz besonderer Ort. Baudelaires Grab ist an der Friedhofsmauer ein bisschen abseits. Für mich war das schon immer ein Rückzugsort. Ich fühle mich dort wohl. Schon als Jugendliche war ich da immer. An Baudelaires Grab habe ich zum Beispiel fürs Abitur gelernt. Man hört die Vögel in den Bäumen zwitschern. Ein wunderschöner Ort, um neue Kraft zu schöpfen.
Vom Grab Baudelaires kommt Gael zum nächsten Thema der Sprechstunde, der nicht-literarischen Poesie des Alltags. Sie meint diese überraschenden, poetischen Momente im Leben. Wir sprechen über rosa Wolken am Himmel, lustige Wortfetzen, die man im Vorbeigehen hört, Augenblicke und Blicke in die Augen, ein Duft, das Licht am Seine-Ufer. Und dann ist es soweit.
Katrin, ich habe, glaube ich, ein Gedicht für Sie gefunden. Ich sage Ihnen aber weder den Namen des Autors noch den Titel. Das kommt danach. Sind Sie bereit?
Vous êtes prête?
Oui.
Derrière la saleté, c'est allant devant nous. Derrière les yeux plissés et les visages mous.
Hinter den ganzen Schmutz, der sich breit macht vor uns, hinter verkniffenen Brauen und hinter müden Augen, jenseits all dieser Hände, offene oder verschränkte, die sich strecken vergebens oder zur Faust erheben. Dort, wo Grenzzäune stehen, die aus Stacheldraht sind, von der Not immer blind, müssen wir endlich sehen.
Derrière la saleté, c'est talent devant nous. Derrière
Jacques Brel hat Gael für mich ausgesucht. Er hat das Gedicht auch gesungen, aber die Poesieberaterin findet den puren Text viel schöner als das Chanson.
Je trouve que c'est beaucoup plus beau en poésie.
Il nous faut regarder.
Et donc ce texte, de toute façon, je vais vous l'offrir.
Diesen Text schenke ich Ihnen. Sie bekommen ihn per Mail und weil wir hier ja in einer Poesiesprechstunde sind, bekommen Sie jetzt auch noch etwas verschrieben. Mein Rezept für Sie ist Baudelaire. Das Gedicht Enivrez-vous, berauscht euch. Ich verordne Ihnen 3 Tage Therapie. Am ersten Morgen, gleich nach dem Aufwachen, lesen Sie das Gedicht still, nur einmal. Am zweiten Morgen, wieder beim Aufwachen, möchte ich, dass Sie das Gedicht flüstern. Und am dritten Morgen lesen Sie es bitte laut, entweder für Sie selbst oder für Ihren Sohn.
Die Poesiesprechstunde nähert sich ihrem Ende. Aber Gael legt nicht auf, ohne mir auch das verordnete Baudelaire-Gedicht noch vorzulesen.
Il faut être toujours vivre. Tout est là. C'est l'unique question.
Man muss immer trunken sein, das ist alles, die einzige Lösung. Um nicht das furchtbare Joch der Zeit zu fühlen, das eure Schultern zerbricht und euch zur Erde beugt, müsstet ihr euch berauschen, zügellos. Doch womit? Mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend? Womit ihr wollt. Aber berauschet euch.
Leicht berauscht von Baudelaire, Brel und vor allem der Warmherzigkeit meiner Poesieberaterin verabschieden wir uns. Einen sehr schönen Tag wünscht Gael noch und weiterhin ein Leben in Poesie.
Merci beaucoup, Gael. Très belle journée.
Au revoir.
Au revoir.
Brel und Baudelaire bei akuter Pandemie-Müdigkeit. Katrin Hondl hat sich poetisch beraten lassen in den Consultations Poétiques. Die werden kostenlos angeboten vom Théâtre de la Ville in Paris. Auch auf Englisch, Chinesisch, Deutsch und in vielen anderen Sprachen. Mehr dazu auf der Homepage des Théâtre de la Ville Paris. Und jetzt noch ein Lesetipp von mir für alle, die sich für Lyrik interessieren und für Flandern und die Niederlande. Denn es gibt ein neues Lyrikmagazin, eine sehr schön gestaltete, hochwertig dicke Zeitschrift mit dem Namen Trimaran. Ein Trimaran ist, das ist eine Art Katamaran, bloß mit drei Rümpfen. Ein breiter in der Mitte und zwei schmale an den Seiten. Quasi ein Segelboot mit Stützrädern. Steht hier natürlich für die Niederlande, Flandern und Deutschland. Eine Zeitschrift für drei Länder bzw. Regionen mit zwei Sprachen. Denn Flämisch ist nichts anderes als Niederländisch, bloß etwas sachter ausgesprochen und mit ein paar mehr Lehnworten aus dem Französischen. Zwischen diesen beiden Sprachen, Niederländisch und Deutsch, geht es in Trimaran immer hin und her. Jeden Text im Heft gibt es in der Originalsprache und in Übersetzung. Das Tolle an diesem Heft ist die Kombination aus Nahaufnahme und Weitwinkel. Die Nahaufnahme findet im Innenteil der Zeitschrift statt. Da treffen sich je zweimal zwei Lyriker und übertragen die Gedichte des jeweils anderen in die jeweils andere Sprache. Also Niederländisch wird Deutsch und Deutsch wird Niederländisch. In der aktuellen Ausgabe sind mit dabei Maria Barnas und Sonja vom Brocke, sowie Peter Hollfuth-Hansen und Jürgen Nenzer. Kurze Berichte über die Zusammenarbeit gehören immer dazu, stets zweisprachig und wunderschön großräumig gedruckt, ein richtiges Lesevergnügen mit viel Luft zum Atmen. Umschlossen wird das Ganze von einem Mantelteil mit Panoramablick. Darin werden dann die größeren Fragen zu lyrischen Trends und Traditionen verhandelt. In Essays, Interviews und weiterführenden Lesetipps. Leider optisch etwas unübersichtlich, inhaltlich aber spannend. Etwa wenn in Antwerpen im Sommer 2020 der Turm zu Babel nachgebaut wird. Wenn die Kritikerin Janita Monner die besten Lyrikbände von 2020 vorstellt. Oder wenn gezeigt wird, wie man Poesie in Gebärdensprache überträgt. Trimaran erscheint einmal im Jahr. Gerade ist das zweite Heft erschienen. Herausgegeben wird die Zeitschrift von der Kunststiftung NRW. Sie erscheint im Lilienfeld Verlag und ist über jeden Buchladen erhältlich. Wieder ein neues Buch von Haruki Murakami. Der Mann lässt nicht nach, scheint eher noch mehr zu schreiben als früher. Nach den beiden mehrbändigen Romanen 1Q84 und Die Ermordung des Kommendatore sind diese Woche 7 neue Kurzgeschichten von ihm erschienen. Eine davon heißt With the Beatles. Wir hören jetzt einen Auszug aus dieser Geschichte. Darin will der jugendliche Erzähler seine Freundin abholen. Doch die ist sonderbarerweise nicht zu Hause. Dafür ist aber ihr schmuddeliger Bruder da. Und der überredet den Jungen zu warten. Und so kommen sie ins Reden und auch ins Lesen, ins Vorlesen. Hören Sie einen Auszug aus dem Hörbuch. Frank Arnold liest, wie einer liest und dann auch vorliest.
Das einzig Lesbare in meiner Tasche war unser Japanisch-Lesebuch. Ich war kein ausgesprochener Leser, der kritisch und systematisch las, sondern gehörte eher zu den Leuten, die nicht einfach nur dasitzen und nichts tun können. Ich schlug das Inhaltsverzeichnis auf und überflog die Titel. Es handelte sich um Erzählprosa und Essays. Auch ein paar Werke ausländischer Schriftsteller waren darunter, doch die meisten stammten von modernen japanischen Autoren wie Ryunosuke Akutagawa, Junichiro Tanizaki und Kobo Abe. Zu jedem der Werke, die, abgesehen von ein paar Kurzgeschichten, nur in Auszügen vorgestellt wurden, gab es am Ende immer eine Reihe von Fragen, von denen die meisten sinnlos waren. Bei sinnlosen Fragen ist es schwer, oder unmöglich, objektiv zu beurteilen, ob eine Antwort richtig oder falsch ist. Womöglich waren nicht einmal die Leute, die sich die Fragen ausdachten, in der Lage dazu. Fragen wie, Welche Einstellung des Autors zum Krieg kommt in diesem Text zum Ausdruck? Oder auf welche Symbolwirkung zielt der Autor mit der Schilderung der Mondphasen ab? Ließen sich vergleichsweise willkürlich beantworten. Sagte jemand, die Schilderung der Mondphasen sei nur eine Schilderung der Mondphasen, ohne jeden Symbolgehalt, konnte niemand mit Sicherheit behaupten, die Antwort sei falsch. Natürlich gab es immer eine verhältnismäßig logische Lösung, eine Art größten gemeinsamen Nenner, aber ich hatte meine Zweifel daran, ob man in der Literatur mit logischen Berechnungen besonders weit kam. Doch um die Zeit totzuschlagen, nahm ich mir eine Frage nach der anderen vor. Die meisten Antworten, die mein noch in der Entwicklung befindlicher und ständig um gedankliche Unabhängigkeit bemühter Geist hervorbrachte, waren verhältnismäßig unlogisch, wenn auch nicht unbedingt falsch. Diese Neigung war wohl einer der Gründe für meine nicht gerade berauschenden schulischen Leistungen. Unterdessen kehrte der Bruder ins Wohnzimmer zurück. Seine Haare waren noch immer völlig zerzaust, aber er sah nicht mehr so schläfrig aus, vielleicht weil er gefrühstückt hatte. In der Hand hielt er einen großen weißen Kaffeebecher, auf dem ein Doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg mit zwei Maschinengewehren vor der Kanzel abgebildet war. Es musste sein ganz persönlicher Becher sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Freundin aus so etwas trank. »Willst du wirklich keinen Kaffee?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, danke. Wirklich nicht.« Sein Pullover war voller Krümel. Genau wie seine Jogginghose. Bestimmt war er so hungrig gewesen, dass er den Toast verschlungen hatte, ohne auf die Krümel zu achten. Meine Freundin, die, wie gesagt, großen Wert auf adrette Kleidung legte, wäre bestimmt genervt gewesen. Auch ich mochte es sauber und ordentlich. In dieser Hinsicht passten sie und ich ziemlich gut zusammen. Er blickte zur Wand. Diesmal war an der Stelle wirklich eine Uhr. Kurz vor 11:30. »Anscheinend kommt sie nicht. Ich frage mich, wo sie bleibt«, sagte er. Ich sagte nichts. »Was liest du da?« Er deutete auf das Buch in meiner Hand. »Das ist unser Japanisch-Lesebuch.« »Aha.« Er runzelte die Stirn. »Spannend?« »Nicht besonders, aber ich hatte nichts anderes dabei.« »Zeig mal.« Ich reichte ihm das Buch über den Couchtisch. Den Kaffeebecher in der linken Hand nahm er es mit der rechten entgegen und ich fürchtete schon, er würde das Buch bekleckern. Er machte irgendwie den Eindruck, als könnte ihm so etwas passieren, aber nichts dergleichen geschah. Er stellte den Becher geräuschvoll auf dem Glastisch ab, worauf er das Buch in beide Hände nahm und darin blätterte. »Was liest du gerade?« »Zahnräder von Akutagawa. Sie haben nur einen Auszug abgedruckt, nicht die ganze Erzählung.« Er überlegte einen Moment. »Zahnräder habe ich nicht gelesen, nur vor langer Zeit mal Kappa. Zahnräder ist eine ziemlich düstere Geschichte, was?« »Ja, er hat sie kurz vor seinem Tod geschrieben.« »Akutagawa hat sich umgebracht, oder?« Ich bejahte. Akutagawa hatte sich mit 35 Jahren mit Morphium das Leben genommen. In dem Lesebuch stand, dass Zahnräder 1927 posthum veröffentlicht worden war. Es war eine Art Vermächtnis. »Verstehe«, sagte der Bruder meiner Freundin. »Könntest du mir die Geschichte vorlesen?« Ich sah ihn überrascht an. »Du meinst laut?« »Ja. Mir hat es schon immer gefallen, wenn mir jemand vorliest. Ich bin nicht gut im Lesen.« »Ich lese nicht gut vor.« »Macht nichts. Dann lies schlecht. Einfach der Reihe nach, Wort für Wort. Du hast ja im Moment sowieso nichts zu tun.« »Es ist aber eine ziemlich neurotische und deprimierende Geschichte«, sagte ich. »Manchmal höre ich sowas ganz gern. Gift bekämpft man am besten mit Gift.« Er schob mir das Buch über den Tisch zu, griff nach seinem Becher mit dem Doppeldecker und trank einen Schluck. Dann lehnte er sich im Sessel zurück und wartete, dass ich zu lesen anfing. So kam es, dass ich dem etwas kauzigen älteren Bruder meiner Freundin an jenem Sonntagmorgen aus »Zahnräder« von Ryunosuke Akutagawa vorlas.
Jetzt will man natürlich wissen, was in dieser Geschichte drinsteht, warum sich an den langen Lockdown-Abenden also nicht gegenseitig mal Ryonosuke Akutagawa vorlesen. Oder das Hörbuch zu den neuen Kurzgeschichten von Haruki Murakami anhören. Erste Person Singular, so der Titel. Ursula Gräfe hat den Band für Dumont aus dem Japanischen übersetzt. Frank Arnold hat ihn eingesprochen. Das Hörbuch umfasst 4 CDs und erscheint morgen bei Hörbuch Hamburg. Georges Simenon war 30, als sein Roman Tropenkoller erschien. Noch sehr jung also und doch schon sehr erfolgreich. Man kannte ihn längst als den Erfinder von Kommissar Maigret. Etliche Maigret-Romane hatte er bereits vorgelegt. Ganze 75 sollten es im Laufe der Jahre werden. 100 weitere Romane kamen hinzu, 200 Groschenromane, 150 Erzählungen. Simenon war ein Vielschreiber. Und er war erfolgreich. Der französische Literaturbetrieb aber rümpfte ordentlich die Nase über den Belgier. Deswegen machte er sich an ernsthaftere Bücher, die bald schon Non-Maigrets genannt wurden. Ein wichtiges Thema wurde für Simenon nach einer längeren Afrika-Reise der Kolonialismus. Den Auftakt machte der Roman Tropenkoller. Jetzt ist er in einer aufgefrischten Übersetzung erschienen. Wolfgang Schneider hat ihn gelesen und er hat auch ins Hörbuch gehört.
Kein Zweifel, Kolonialismus ist eine historische Sünde. Aber nebenbei hat er eine Spielart exotistischer Literatur hervorgebracht, die man noch heute gefesselt liest. Man denke nur an Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis oder eben an Georges Simenons Tropenkoller. 1932 reiste Simenon durch Afrika, besuchte Ägypten, den Sudan, Belgisch-Kongo und Gabun. In der französischen Kolonie Gabun an der Atlantikküste spielt auch der Roman, den er bald darauf veröffentlichte. Der 23-jährige Franzose Joseph Timar will hinaus aus den bürgerlichen Routinen. In Gabun winkt ihm ein interessanter Posten. Er soll afrikanische Holzfäller beaufsichtigen. Aber niemand dort wurde von seiner Ankunft in Kenntnis gesetzt. Vorerst verbringt er seine Tage in erzwungener Untätigkeit in der Hafenstadt Libreville, wo viele Kolonisten in den Bars die Zeit totschlagen mit Glücksspiel und Alkohol. Timar gerät in den erotischen Bann einer Frau, der mysteriösen weißen Hotelwirtin Adele.
Sie war nicht aufreizend, sie war auch nicht mütterlich. Und doch hatte sie von beidem etwas. Aber vor allem strahlte diese füllige, 35-jährige Frau von Kopf bis Fuß eine dumpfe Sinnlichkeit aus.
Das ist die Stimme des Schauspielers Charlie Hübner, der die Hörbuchfassung des Romans eingelesen hat. Adele hat sich mit ihrem Mann, der wegen Mädchenhandels aus Frankreich ausgewiesen wurde, in Libreville eine scheinbar seriöse Existenz aufgebaut. Bald aber geschieht ein Mord an einem schwarzen Hotelboy und es verdichten sich die Zeichen, dass Adele die Täterin ist. Dennoch werden sie und Timar ein Paar, als Adels Mann an der Malaria stirbt. Sie bringt Timar dazu, viel Geld in eine Konzession für den Holzeinschlag zu stecken. Gemeinsam bricht das Paar auf ins Landesinnere zu ihren Tropenhölzern. Der afrikanische Schauplatz wird von Simenon nicht mit historischen und geografischen Exkursen dargestellt, sondern atmosphärisch vermittelt. Es mangelt nicht an Moskitos, Albträumen und Fieberwahn, den klassischen Zutaten des tropischen Kolonialromans. Dazu kommen schwere Anfälle von Eifersucht. Timar ahnt, dass Adele mit zahlreichen Männern geschlafen hat, wenn es ihren Interessen diente. Er schwankt zwischen Liebe und Hass und fühlt sich als Opfer einer Verschwörung. Adele nutzt ihn aus und auch die Schwarzen, die er besser behandelt als andere, nehmen ihn nicht wirklich ernst. Zunehmend angewidert erlebt Timar die Herrenmenschenattitüde der Kolonisten. Oft werden die schwarzen Diener mit demütigender Brutalität behandelt.
So war es bei dem Pflanzer, der vor einem Monat seinen Koch an den Füßen über einer Wasserschüssel aufgehängt hatte, weil er glaubte, dass dieser ihn vergiften wollte. Hin und wieder lockerte er den Strick und der Kopf tauchte in die Schüssel. Schließlich hatte er eine gute Viertelstunde lang vergessen, den Schwarzen wieder hochzuziehen, und er war tot.
Die Weißen lassen die Schwarzen schuften, vergnügen sich auf erniedrigende Weise mit ihren Frauen und wenn einer die Abläufe stört, wird er beseitigt. Zwar muss sich dann der Staatsanwalt mit der Sache befassen, aber wenn man sich nicht dumm anstellt, kann man dem Verbrechen eine andere Geschichte unterschieben und es als Streit unter Schwarzen darstellen. So soll es auch geschehen im Fall des Mannes, den Adele erschossen hat. Einer der Kolonisten mahnt Timar.
Hör zu, wir Weißen halten hier zusammen. Was sie getan hat, musste sie tun. Es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Ich wiederhole, es ist alles geregelt. Du brauchst nur zu warten und zu vertrauen.
Dieses Vertrauen geht Joseph Timar jedoch gründlich verloren. Seine europäische Identität zerfällt in der afrikanischen Hitze. Simenon zeichnet ihn als zwiespältigen Charakter. Auch er will von der Ausbeutung der Schwarzen profitieren. Auch er schläft mit einem schwarzen Mädchen, mit dem er sich allenfalls durch Gesten verständigen kann. Andererseits faszinieren ihn die Schwarzen, gerade in ihrer Fremdheit, ihrem Anderssein, ihrer von ihm wahrgenommenen Unverdorbenheit und Einfältigkeit. Als könnten sie ihm einen ungeahnten Ausweg aus seinem Selbsthass weisen. Wirkt die erste Hälfte des Romans noch etwas zerfahren, entwickelt sich in der zweiten ein starker Erzählsog. Eines Morgens ist Adele verschwunden. In Libreville findet ihr Prozess statt. Sie will Timar nicht dabei haben. Aber auch der lässt die Holzplantage im Stich und lässt sich in die Stadt zurückrudern. Diese fiebrige Fahrt auf dem Fluss wird großartig beschrieben. Timar lässt es keine Ruhe, dass das Ergebnis der Gerichtsverhandlung schon feststeht. Ein Unschuldiger soll verurteilt und Adele freigesprochen werden.
Er war wütend. Und doch tat sie ihm leid. Widersprüchliche Gefühle tobten in ihm, die er nicht auseinanderhalten konnte. So machte ihn zum Beispiel der Gedanke, dass sie die Nacht mit einem anderen verbracht hatte, so rasend, dass er sie am liebsten gleichzeitig umgebracht und in seine Arme geschlossen hätte, um über das Schicksal zu weinen, das es nicht gut mit ihnen meinte.
Dieses brodelnde Gefühlsgemisch, das der Erzähler Simenon nicht weiter in die Bestandteile zerlegt, macht Timars Auftritte aber gerade überzeugend. Er begehrt auf gegen die Kumpanei der Weißen. Aber er tut es nicht als idealistischer Fürsprecher der Unterdrückten, sondern weil er seine Gefühle nicht unter Kontrolle bekommt und weil er in der Ungerechtigkeit gegenüber den Schwarzen die Hinterhältigkeit wiedererkennt, mit der er sich selbst von Adele und den Kolonisten behandelt fühlt. Seine Wut bekommt ihm am Ende, so viel sei verraten, nicht gut. Faszinierend sind die dichte Atmosphäre und die sinnlichen Details des Romans, die Charlie Hübner in der Hörbuchfassung mit seiner rauen, expressiven Stimme bestens zur Geltung bringt. Für die Neuausgabe wurde die alte Übersetzung aus dem Jahr 1960 überarbeitet von Ulrike Ostermeier, sodass sie sich nun deutlich frischer und prägnanter liest. Schwül ist das Klima, nicht der Stil. Tropenkoller hat nicht die mythische Wucht von Joseph Conrads Herz der Finsternis und nicht die furiose Rhetorik von Louis Ferdinand Céline's Roman Reise ans Ende der Nacht, der die Kolonialherrlichkeit als tödliche Farce vorführt. Aber auf seine Weise entwirft Simenon mit knappen, suggestiven Beschreibungen das dunkle Bild einer Kolonialgesellschaft, in der sich niemand der moralischen Korruption entziehen kann. Simenons Kritik ist nicht ganz so grimmig wie die Celines, aber dennoch sehr deutlich. Und das ist keineswegs selbstverständlich für einen Roman der 30er Jahre.
Tropenkoller heißt der Roman von Georges Simenon aus dem Jahr 1933. Aus dem Französischen haben ihn Hans-Jürgen Wille, Barbara Klau und Ulrike Ostermeier übersetzt. Erschienen ist er im Kamper Verlag, der gerade viele Simenons wieder neu auflegt. Das Hörbuch dazu sprach Charlie Hübner ein. Es ist im Audioverlag erschienen. Sie hörten eine Rezension von Wolfgang Schneider. Die Sendung geht nun langsam zu Ende. Gleich ist es 18 Uhr. Heute haben wir die folgenden Bücher besprochen: Die Eroberung Amerikas von Franz Hobel, erschienen bei Tschollnai. Und Tropenkoller von Georges Simenon, Kamper. Beides Kolonialgeschichten übrigens. Wir sprachen über neue Übersetzungen aus dem Jiddischen und ließen uns poetisch beraten vom Pariser Théâtre de la Ville. Wir schauten in das deutsch-niederländische Lyrikmagazin Trimaran, Lilienfeld Verlag, und hörten eine Lesung aus Haruki Murakamis neuem Erzählband Erste Person Singular, Dumont Verlag. All diese Beiträge und Buchtitel finden Sie auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Lale, Colors of Eurasia vom Ensemble Fis-Fus. Jetzt folgen aktuelle Berichte und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir den fünften und letzten Teil von Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Um die Technik kümmerte sich heute Teugun Kirali. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.